Welcome to the Where Is My Weed At podcast.
Ready? Das Thema heute ist ein bisschen, nicht ein bisschen, also das Thema heute ist wirklich ernst. Und vielleicht fragen sich auch die Zuhörer, okay, warum wird das Thema überhaupt hier in einem, so einem Weed-Podcast behandelt? Aber hier geht es ja tatsächlich um die Geschichte unserer Cannabis-Enthusiasten. Und ich finde das Thema auch wichtig, um einfach eine andere Perspektive zu bekommen, wie es ist, von den Betroffenen zu hören. Und das Thema ist Gewalt in der Beziehung oder Gewaltsbeziehung. Und vielen Dank, dass du heute bei uns bist und deine Geschichte mit uns teilen würdest.
Gerne.
Wenn man solche Geschichte hört, ne? Oder zum Beispiel vielleicht in einem Bekanntenkreis oder in der Familie hört, dass eine Frau geschlagen wird, fragen sich immer, okay, wieso bleibt sie denn überhaupt so bei ihm? Ne? Aber ich denke, auch durch deine Geschichte, so einfach ist es ja nicht, ne? Weil das ist auch nicht direkt von Anfang an passiert, denke ich. Warst du eigentlich mit dem Mann verheiratet dann? Oder?
Nein, verheiratet waren wir nicht. Wir waren, also ich war ziemlich jung, als ich mit ihm zusammengekommen bin. Tatsächlich waren wir auch fast 10 Jahre zusammen.
Wie alt warst du da, das erste Mal?
Also wo wir zusammengekommen sind, war ich 14 und er 19 damals.
Ja, genau.
Ich war 14 und er war 19, als wir zusammengekommen sind.
Okay. Und das lief ja dann natürlich alles am Anfang alles gut, oder?
Also ja. Das war... Ja, es lief am Anfang, also die ersten 7 Jahre, da kann ich eigentlich nichts dagegen sagen. Wir haben, kommen beide aus Thüringen und sind vor knapp 12 Jahren hierher gezogen und und haben das damals eben zusammen gemacht und wir waren bis dato schon fast 7 Jahre zusammen und dann sind wir gemeinsam hierher gezogen und eben... um uns hier eine gemeinsame Zukunft aufzubauen eben.
Mhm. Und du hast gesagt, die ersten 7 Jahren. Also war das erste Mal, dass es passiert ist, war das nach 7 Jahren oder?
Ja, also ich habe damals meine Ausbildung hier angefangen und da wir sind ein großes Unternehmen gewesen, also das sind ein großes Unternehmen und wir haben viele Veranstaltungen gehabt und wo wir immer ständig erscheinen musste und dann hat sich irgendwie die Eifersucht bei ihm gestaut. Jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, gab es dann Ärger. Und wir waren dann auf der Weihnachtsfeier eben. Und dann waren wir noch in der Stadt. Und dann kam ich nach Hause. Und als ich nach Hause kam, war halt not amused irgendwie. Und das war dann natürlich schon 11 Uhr morgens, weil ich habe dann in München geschlafen. Und ja, und als ich nach Hause gekommen bin, hat er mich einfach nur gefragt, ob ich schon mal eine Bierflasche im Gesicht hatte und hat einfach eine zuhe Bierflasche mir entgegengeworfen.
Was?
Und die ist einfach so, ja, weiß ich nicht, 3 Zentimeter neben meinem Gesicht gelandet und hat er sich halt gleich entschuldigt dafür und ich war natürlich sauer und klar, und aber er war halt trotzdem immer noch stinksauer, obwohl er mir das eben entgegengeworfen hat. Weil ich halt erst am nächsten Tag nach Hause kam, aber in der Nacht ist halt schwierig, mit dem Zug nach Hause zu kommen.
Mhm. Und, ja, okay, und dann ist es passiert? Und wie hast du dann danach so reagiert? Oder habt ihr euch dann wieder versöhnt, oder?
Naja, er hat mich angeschaut und dann war stinksauer, also man hat seine Wut richtig gesehen und dann hat er mich angeschaut und dann hat er mir einfach mit der flachen Hand mitten ins Gesicht gehauen. Und ich war total schockiert, weil ich mir dachte, was denn halt los ist. Und er hat sich gleich in dem Moment, wo er ausgeholt hat, sich eigentlich gleich dafür entschuldigt. Aber ich war halt irgendwie ein bisschen neben der Spur und habe mir dann gedacht, das muss ich mir eigentlich nicht bieten lassen. Und ich bin ja tatsächlich eigentlich dann gleich zu meiner Freundin, habe ein paar Sachen eingepackt und bin zu meiner Freundin. Und dann hat es halt, er hat mir ja dann permanent geschrieben und sowas und ich habe dann aber erstmal nicht reagiert, weil ich halt erstmal meine Ruhe wollte, weil ich das irgendwie nicht glauben konnte, dass er das gemacht hat.
Okay.
Aber ich habe mir halt gesagt, ja, da wird schon nichts mehr passieren, weil das ist halt jetzt ausgerutscht und da passiert halt nichts mehr.
Aber bevor das passiert ist, war der zumindest schon mal so wütend?
Nee, er war noch nie so, also er war noch nie so sauer oder handgreiflich, noch gar nicht. Er hat ja auch, sonst wäre ich ja bestimmt nicht schon so lange mit ihm zusammen gewesen. Er war nie handgreiflich mir gegenüber. Mhm. Er war zwar nicht der Aufmerksamste, aber da waren wir ja auch noch jung. heute weiß man ja, was man mehr mag oder so. Und aber er war ein ganz normaler Kerl eigentlich. Der war immer, die Woche über war er eigentlich immer auf Montage, weil der hat seine Ausbildung war halt immer auf Montage. Und ich bin ja noch zur Schule gegangen, als wir zusammengekommen sind und so. Also war er unter der Woche eigentlich nicht da. Wir haben uns dann überwiegend halt am Wochenende gesehen und sowas. Mhm. Und ja.
Oder ja, das ist natürlich eine andere Dynamik, wenn ihr dann zusammen wohnt.
Genau, ne? Wir haben zwar zusammen gewohnt, aber er war unter der Woche dann immer noch weg, weil er war da bei der Bundeswehr und kam er dann auch nur am Wochenende und das hat er aber dann, glaube ich, nur noch, ich glaube, ein Jahr gemacht oder so und dann war er dann halt dauerhaft da, also 7 Tage.
Das war jetzt auf einmal, naja.
Das war echt anstrengend.
Ja, und dann, du warst ja bei deiner Freundin und dann, wie hat er dich quasi dann zurückgewonnen?
Ja, das war ja das erste Mal und dann denkt man ja, sowas macht man nicht mehr und sonst irgendwas und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es tatsächlich wieder dazu gekommen ist, dass ich wieder da war, weil ich habe eigentlich die ganze Beziehung, glaube ich, aus meinem Leben einfach gelöscht und wenn man mich mal wieder darauf hinweist, dann komme ich wieder drauf oder wenn ich mich erinnere, ja, aber so viele Momente, die habe ich einfach verarbeitet und in eine Schublade gesteckt, würde ich sagen.
Ja, klar.
Und deswegen fällt es mir oft mal schwer, da sich genau dran zu erinnern.
Okay. Und dann, nachdem das passiert ist, und dann habt ihr dann wahrscheinlich wieder zusammen gewohnt.
Ja.
Und dann, was war der Trigger bei dem ersten Mal dann sozusagen?
Warum er mich geschlagen
hat? Ja, und also wie ist es überhaupt passiert?
Ja, also aufgrund, ich war tatsächlich in München mit meinen Kollegen eben unterwegs und wir sind danach noch in der Stadt gewesen, in so einer Kölschbar und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht. Also ich hatte dann irgendwie eine Gedächtnislücke, als ich morgens aufgewacht bin, war ich in einer Wohnung, in einer Fremden, die ich nicht kannte, mit einem Mann, der neben mir lag, den ich noch nie gesehen habe. Überall lagen meine Klamotten rum. Ich bin aufgewacht, bin dann ganz, also war schockiert, bin aufgestanden und habe meine Sachen zusammengesammelt und bin dann ins Bad, um mich leise rauszuschleichen.
Ja.
Und dann, als ich die Tür geöffnet habe, ist er aber dann aufgewacht und dann hat er halt gleich gesagt, es ist nicht so, wie es aussieht. Der so, wenn du willst, ich erkläre dir das alles. Aber ich hatte dann auf meinem Handy waren schon gefühlt 50 Nachrichten vom angerufen, alles.
Ich werde piepen.
Und dann hatte ich natürlich die Hosen ein bisschen voll und hatte schon Panik und wollte nach Hause. Und er hat nur gesagt, du hast meine Handynummer, schau in dein Handy, da ist auch eine Nachricht und alles. Und es ist nicht so, wie es halt erscheinen mag. Und tatsächlich, er hat mich sogar angerufen danach, als ich gegangen bin, um es mir halt unterwegs zu erklären. Und meine Kollegen und ich, wir waren eben in der Kölschbar, haben ein Kölsch-Rondell bestellt und dann habe ich ihn kennengelernt, also so wie es aussieht oder ausgesehen hatte und ich habe dann zu meinen Kollegen gesagt, nö, ich bleib noch da und bin dann halt noch da geblieben mit ihm und dann war ich irgendwann verschwunden auf der Toilette und wir haben aber vorher schon Handynummern ausgetauscht und da hat er mir eben geschrieben, wo ich denn hin bin und sowas und der hat mich eigentlich ganz brav nach Hause gebracht und es war wirklich, ich hatte eine Nachricht drauf, ich habe auch geantwortet, ja, ich bin doch nur auf Toilette, aber das waren wohl auch schon eine halbe Stunde, was ich dann auf einmal verschwunden war oder so.
Mhm.
Ja, und dann, ich glaube, 4 Uhr morgens oder, nee, um 3 Uhr morgens oder so, glaube ich, war es, wo wir dann zu ihm sind und ja, dann ist es wahrscheinlich passiert, er hat dann gesagt, ja, ich habe mich einfach nackig gemacht und los ging's und ich war anscheinend aufmerksam zu mir. Und ich hatte ja, als ich nach Hause gegangen bin, hatte ich halt ein mega schlechtes Gewissen, weil ich gar nicht wusste, was tatsächlich eigentlich wirklich passiert ist. Ich konnte es ja gar nicht fassen. Und und dann war halt natürlich das Thema Fremdgehen und sowas. Ich habe aber nichts gesagt. Ich habe mich dann erstmal meiner Freundin anvertraut und habe ihr das gesagt und habe auch gesagt, was die, also was er schon bis dahin getan hat, also dass er mich, mir eine geknallt hat und sowas und die Bierflasche entgegengeworfen hat. Und aber irgendwie, ja, war die ganz nett und hat sich gedacht, naja, ich gehe mal und erzähle ihm das, was du denn gemacht hast in deiner besagten Nacht. Mhm. Naja, und der, also er wusste das dann alles schon. Hat aber zu mir gegenüber noch nichts gesagt, sondern hat mich eigentlich immer mehr kontrolliert. Es hat, glaube ich, ja, 2 Wochen, glaube ich, wir sind, glaube ich, 2 Wochen später sind wir dann in die alte Heimat gefahren. Und
also danach ist es noch nichts passiert dann? Also
das war ja, also sie war ja, nee, er hat mir die Ohrfeige einfach so gegeben, okay. Und er wusste es zwar, aber er hat mich getestet und hat so getan, ja, ich warte jetzt mal, wann sie es mir sagt. Er hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht und in Thüringen hat er tatsächlich in seinem Elternhaus sind wir dann dazu gekommen und er hat es mir vorgeworfen, während ich ihm einen geblasen habe, hat er mir vorgeworfen, dass ich fremdgegangen bin. Und dann war ich ja eigentlich eher beschäftigt und ich war dann, ich so, oh mein
das
Gott.
Das ist echt.
Und ich habe dann halt ja gesagt und dann habe ich die nächste einfach gekriegt und das war aber in seinem Elternhaus, also war eigentlich eher so,
fuck,
wo ich ein bisschen ruhiger war, weil ich wollte jetzt auch nicht, dass es dann jeder mitbekommt und ich habe mir dann gedacht, ich so, scheiße, also ich habe mir wirklich gedacht, ich so, scheiße, fuck, warum habe ich es nicht eher gesagt, aber ich wusste nicht, wann der passende Moment ist, ja. Weil ich hatte einen kompletten Filmriss in der Nacht und wahrscheinlich hat mir irgendjemand was ins Glas reingetan, es war aber nicht der vermeintliche Mann, sondern es muss der Barkeeper gewesen sein, weil meine Kollegen waren kurze Zeit später nochmal dort und die waren zu viert und haben auch wieder Kölsch und Dell bestellt und die haben alle 4 einen Blackout gehabt danach.
Okay, okay.
Sie haben dann gesagt, ey, du hast echt recht gehabt, weil ich habe meinen Kollegen, habe ich das dann gesagt und die so, oh mein Gott, hätte ich dich nur doch nicht allein gelassen. Er hat sich halt Vorwürfe gemacht und ich habe gesagt, ja du, ich habe es ja gesagt, dass ich alleine bleiben möchte und ich kann ihm da keinen Vorwurf machen oder sonst was. Und die hatten auch tatsächlich einen Filmriss, alle 4 von wirklich, die sind da reingegangen und sind nach Hause gegangen. Mhm. Irgendwie. Und dann nix.
Also, für mich es ist eigentlich egal, was du gemacht hast.
Ja.
Also, kein Mann hat das Recht, hat's einfach eine Frau zu schlagen, ja. Und von daher, es ist eigentlich, es tut überhaupt nicht zur Sache, was du da gemacht
genau,
hast.
Also
auch, also
sehe ich auch so.
Und vor allem, wie auch der das gemacht hat. So.
Es war eiskalt und das hat sich auch die ganze Zeit durchgezogen. Es ist immer, immer schlimmer geworden. Ich habe mich dann meiner Mutter anvertraut und habe gesagt, ja, das und das ist passiert. Und dann hat sie gesagt, ich sag dir eins, wer einmal schlägt, schlägt immer wieder.
Ja.
Ich wollte das nicht glauben, oder, ja, weiß nicht, weil man kann sich ja auch verändern oder bessern oder sowas.
Also,
man macht's ja auch nicht, also er ist jetzt, ja. Aber er ist sehr, sehr aufbrausend sowieso schon gewesen gegenüber anderen, wenn mich zum Beispiel andere Männer angesprochen haben oder irgend sowas. Oder er irgendwas erklären musste, zum Beispiel seinen Eltern oder sonst was, dann und es nicht beim ersten Mal verstanden wurde, dann war er sehr aufbrausend oder so. Aber ich hätte nie gedacht, dass er das tut.
Ich meine, letztendlich, du hast ihn ja auch geliebt, ne?
Ja,
also
natürlich.
Zu der Zeit. Und
ich wollte den heiraten und sowas. Und ich finde es echt irgendwie krass, dass wir so jung zusammengekommen sind und auch so lang zusammen waren. Dann.
Aber nach dem zweiten Mal, wieso hast du da zum Beispiel noch nicht Schluss gemacht?
Weil
hast du noch eine Hoffnung, dass er sich verbessern wird? Oder?
Ja, ich habe mir gedacht, naja, er ist halt jetzt sauer, weil Ich habe halt Scheiß gemacht, indem ich halt also irgendwo in der Wohnung aufgewacht bin. Aber ich habe tatsächlich ihm nie die ganze Wahrheit gesagt, weil ich gar nicht in die Situation, also er weiß gar nicht, was passiert ist in der Nacht. Ich habe ihm gesagt, ja, das so ist es und er wollte auch gar nicht mehr hören. Und er weiß aber tatsächlich, die gesamte Situation habe ich nie aufgeklärt. Wir haben nie darüber gesprochen. Ich habe immer gesagt, ich so, warum geht man denn fremd? Mhm. Oder also, es ist ja in dem Bezug, eigentlich ist es ja eher kein Fremdgehen, sondern es ist ja eigentlich, also man hat es ja irgendwie vermeintlich ja nicht gemacht, weil man es nicht weiß oder so. Und deswegen, keine Ahnung, habe ich halt gedacht, dass er einfach, dass stinkig war und ja gut, ich wäre vielleicht auch sauer oder so. Also ich habe das total abgeschwächt selber. Ja,
du hast es einfach rationalisiert.
Genau, aber irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob er anders gehandelt hätte, wenn er die komplette Situation wüsste. Aber er hat mir eigentlich gar nicht die Chance gelassen, da wirklich drüber zu reden, weil im Streit ist er dann eher immer gegangen und hat mir dann per WhatsApp geschrieben, wo ich mir dann gedacht habe, ich so, okay. Aber es war vielleicht besser, dass er immer mal eine Runde gelaufen ist, dass er mal 5 Minuten durchatmet oder so.
Und aber nachdem der quasi geschlagen hat und während der Beziehung, wenn es überhaupt nichts passiert, der ist aber ganz normal zu dir. Also es ist nicht so, dass der dann im Alltag auch einfach schlecht zu dir oder...
Nee, er ist...
Oder hat er dich so im Alltag... Anführungszeichen gut behandelt noch.
Ja, er hat mich schon gut behandelt, aber das war immer die Ruhe vor dem Sturm.
Weil, okay.
Also man kann ungefähr sagen, es war, wenn irgendwas total eskaliert ist, war dann 2 Wochen Ruhe und dann wusstest du, es kommt eh gleich wieder. Und deswegen, also es ist dann ja, wie gesagt, immer schlimmer geworden und sowas. Und es gab immer Streit, es war eine Woche Ruhe oder 2 Wochen, also höchstens 3 Wochen, aber das war echt selten, weil er halt einfach, der ist dann irgendwie manisch krankhaft eifersüchtig geworden, also so richtig, ja, das ist ja meine Frau, aber ich würde sowas ja nie machen, weil ich finde sowas, wir leben im 21. Jahrhundert, wir können darüber sprechen, wenn man irgendwelche sexuellen Bedürfnisse hat, anderen gegenüber oder sonst irgendwas. Aber man muss nicht permanent eifersüchtig auf den anderen sein, weil das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Für mich hat er mir einfach null vertraut.
Ja.
Obwohl ich den eigentlich vergöttert habe. Das war mein Heiliger. Ich wollte ihn heiraten. Wir haben uns so gut verstanden. Er hat mich zwar öfters mal ein bisschen blöd angemacht, aber vor Freunden oder so, da muss er ja einen coolen spielen. Aber es sind ja Jungs und daheim dann so, ja, nö. Und ja, deshalb, aber eher so war das eigentlich ganz gut, sonst wäre ich ja mit ihm nicht 400 Kilometer weggezogen oder so. Aber ich glaube, es ist schlimmer, oder ich glaube, es ist aber tatsächlich, als wir uns dann täglich gesehen haben, ist das dann wirklich, da hat er ja alles aus meinem Leben mitbekommen, halt wirklich tatsächlich, oh, ich krieg mal eine Nachricht oder es passiert mal das oder ich habe das Veranstaltung oder da muss ich da mal länger arbeiten. Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, dass er einfach, ja, er hat sich halt mit seiner Eifersucht selber schlecht gemacht und hat immer gedacht, jeder Mann ist besser als er.
Ja.
Weil das ist ja Konkurrenz irgendwie, wenn man krankhaft eifersüchtig ist.
Ja, also der war vielleicht schon immer krankhaft eifersüchtig, aber als ihr noch nicht zusammen gewohnt habt, da gibt's ja wenig Anlässe dann.
Genau, man hat ja auch mehr Privatsphäre und sowas und so ist ja eigentlich alles offen dargelegt, aber ich finde eigentlich, man kann seinem Partner eigentlich alles erzählen und man braucht keine Geheimnisse haben, wenn er...
Absolut.
Wenn man jemanden hat, der einen versteht, wenn man ist ja mit dem zusammengekommen, weil er so ist, weil wie er ist.
Und, ja, klar.
Aber, ja.
Und ab wann hast du dann gemerkt, okay, also das ist jetzt irgendwie ein Muster, also das ist jetzt nicht mehr gesund oder normal so.
Es ist
schleichendes Prozess.
Nee, es ist tatsächlich auch schnell gegangen, dass es so völlig eskaliert ist. Er hat, ich weiß nicht mehr, ob es die dritte, ich glaube, es war die dritte oder vierte Situation schon, da ist es schon eskaliert und ich bin eigentlich eher ein Mensch, ich bin eher ruhig und rede gern, weil meine Mama hat immer zu mir gesagt, wer schreit, hat Unrecht und das sage ich auch immer noch. Ich
behaupte das einfach, guter Spruch.
Sie hat immer gesagt, merk dir eins, wer schreit, hat Unrecht und genau so ist es. Also der Mann hat mich wirklich so auf die Palme gebracht, dass er mich angeguckt hat und dann hat er mich nicht zu Wort kommen lassen, dann habe ich einfach nur geschrien, dass der mich vervollnimmt und dann ist er völlig eskaliert. Dann hat er mich durch die Bude geschwartet bis zum geht nicht mehr und dann ist es immer, glaube ich, vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, dann lag ich dann auf dem Bett, Kopf übergelehnt und dann hat er sich auf mich draufgesetzt und hat mir die Finger in den Hals gesteckt, dann, bis ich halt angefangen habe zu husten. Weil es ist ja schlauer, die Finger in den Hals zu stecken, als Würgespuren außen zu haben, weil da kann man ja was in den Hals stecken, da ist er halt dran erstickt. wie wenn man Würgespuren außen hin macht. Und bis ich dann angefangen habe zu husten, da habe ich dann irgendwie meine letzte Kraft zusammengenommen und habe ihn einfach nur komplett über das Bett gehoben. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe ihn einfach nur komplett über mich drüber gehoben, habe ihn
verletzt. Ja, genau. Entschuldigung. Also man muss auch zum Beispiel, also für die Zuhörer, die nicht wissen, also du bist ja echt klein. Ich also bin, wie groß bist du?
Ja, ich bin nicht mal, ich bin 1,58, sagt mein Sohn immer.
Und wie groß ist dein Partner?
Also er war, nee, er ist immer noch, aber er war mein Partner, Gott sei Dank, 1,80 komplett, aber sehr, also er ist sehr muskulös gewesen, ja. Er hat eine gute Statur einfach schon von Haus aus gehabt und ja, ich glaube, der hat so 90 Kilo gewogen und ich wieg so um die 56, 54.
Ja, das ist auf jeden Fall, es ist ja die Hälfte. Aber es ist
verblüffend, wie viel Kraft Menschen haben, wenn sie unter Strom stehen oder so.
Absolut.
Und ja, und er hat ja dann schon ein bisschen locker gelassen gehabt vorher, als ich angefangen habe zu husten. Und dann habe ich ihn halt über mich drüber geschmissen, bin aus dem Schlafzimmer gerannt und habe mir einfach aus dem Küchenblock ein Küchenmesser gezogen und bin einfach ungebremst auf ihn losgerannt. Hab aber kurz, ich hätte sowas nie gemacht, weil ich gehe doch nicht für so jemanden ins Gefängnis oder so. Und ich, er hatte aber Angst, er hat echt gedacht, ich mach das jetzt. Und bin auf ihn losgerannt, hab vor seinem Gesicht das Messer runtergezogen, hab einfach die komplette Couch aufgeschnitten. Und hab einfach das Messer reingesteckt und hab aufgeschnitten. Das, weil ich wollte ihm natürlich nicht wehtun, aber ich wollte, dass er Respekt vor mir hat, dass er mich in Frieden lässt. Dann habe ich meine Tasche gepackt. Und habe gesagt, er soll sich einfach nur verpissen. Und ich habe aber meine Tasche gepackt und bin dann zu meiner Freundin. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt bei ihr bleiben. Und ich habe dann ganze 2,5 Monate sogar bei ihr gewohnt. Mit ihrem Ehemann und dem ersten Kind schon zusammen. Die hat aber gesagt, du kannst so lange hier bleiben, wie du willst. Und sie hat nicht weit gewohnt. Und er musste immer, wenn er von der Arbeit kommt, ist er immer eine Station vom Zug eher ausgestiegen, weil... und ist immer bei ihr langgelaufen und ich habe das aber nicht mitbekommen, sondern wir haben uns dann auf dem Balkon unterhalten, da habe ich gesagt, ja, wie sowas halt sein kann. Ich habe gesagt, weil man selber irgendwie immer die Schuld bei sich sucht, weil im Nachhinein denkt man über die Situation nach und denkt, ja, war ich vielleicht doch ein bisschen scheiße. Aber nein, okay. Das ist, man ist das nicht, weil man genau das, was man zuvor denkt, er ist nicht ganz richtig. Genau das ist es und das muss man sich echt beibehalten, aber das ist schwer in so einer Situation, weil man, der Mensch ist von Grund auf eigentlich gern dumm. Ich sag's gerade raus, also Menschen sind gern dumm und sind sehr manipulierbar. Wenn man sich halt manipulieren lässt oder so. Aber gewisse Menschen haben die Fähigkeit, sowas zu tun. Und der Mensch selber tut sich immer in eine Co-Abhängigkeit drängen. Und also man, es ist einem nicht bewusst, dass man ja behindert ist und da wieder zurückgeht, weil jeder Normaldenkende denkt sich, ja, geh halt einfach weg und geh nicht zurück. Aber das ist nicht so leicht, wenn man weiß, wie der Mensch ja eigentlich tatsächlich war. Und Liebe und Hass stehen auf einer Ebene und da ist nicht viel Absprung. Der erste Schlag hat einfach den Respekt komplett verloren und es ist einfach dann ausgeartet aus so einer Situation, weil einfach der Faden ist so dünn zwischen Liebe und Hass, weil man unglaublich sauer auf seinen Partner sein kann wegen irgendwas. Aber es gibt keinem natürlich den Grund, jemanden zu schlagen, weil Frauen sind immer das schwächere Geschlecht. Es heißt einfach so, da brauchen sich keine Frauen angegriffen fühlen. Das ist einfach so, wenn das sind die Beschützer eigentlich und nicht Schläger und sowas. Und er ist halt dann damals dann immer bei meiner Freundin um den Balkon und wir unterhalten uns. Dann höre ich, weil man eine egoistische Schlampe ist. Und ich habe mir gedacht, habe ich das jetzt richtig gehört? Ich zu meiner Freundin, ich so, hast du das gehört? Und die so, ja, wir hatten schon Angst, wir saßen auf dem Balkon, weil sie wusste ja, was er mit mir gemacht hat. Und warum, wenn eine Frau, warum nicht die zweite? Ist ja wurscht, wenn die sich in den Weg stellt oder so. Ja. Weil sie würde mich ja beschützen. Und ihr Ehemann ist, war jetzt auch nicht gerade das Stärkste, war eher groß und ganz schlank. Also eher eine Bodenstange. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir gehen lieber rein. Und dann sind wir dann reingegangen. Und am nächsten Abend saßen wir wieder draußen. Und dann haben wir es immer rascheln gehört. Und habe ich gesagt, ich so, ey, sein Zug kommt dann und dann an. Ich habe gesagt, wir gucken jetzt, weil er muss mindestens da vorm Haus langlaufen, um hinterm Haus dann lang zu kommen. Und dann habe ich gesagt, wir gucken jetzt genau, jetzt müsste der Zug ankommen und wir gucken jetzt so lang und gucken die Leute an, die hier vorbeilaufen. Und dann haben wir ums Eck geguckt, er hat uns nicht gesehen, hat einfach geradeaus geguckt und wir so beide, da ist er. Und dann haben wir ihn gesehen, wie er läuft und dann ist er halt vorne rumgelaufen und dann saßen wir und dann kamen wir hinten lang. Und ich habe dann, also nachdem ich wirklich festgestellt habe, dass er das dann öfters gemacht hat, wir haben das dann, glaube ich, 3, 4 Abende beobachtet und das ist ja nicht nur einmal, dass er da war, sondern er kam nach
Okay,
dem
krass.
Zug und ist dann einfach nochmal mit dem Auto gefahren und hat sich dann unter dem Balkon hingesetzt und hat halt zugehört. Und hat
Was?
uns belauscht, was wir halt erzählen. Und ich habe dann halt gesagt, dass ich irgendwie Panik habe, weil weiß ja nicht, was tut er denn? Ich meine, ich hätte ihm das eigentlich nicht zugetraut, aber in so einer Situation hatte ich dann schon ein bisschen Angst und war eingeschüchtert, weil ich musste ja trotzdem tatsächlich arbeiten. Dann habe ich gedacht, ich zeige ihn, also ich hole mir eine einstweilige Verfügung gegen ihn und zeige ihn an wegen Körperverletzung, weil ich war dann echt stark und habe mir gedacht, ich mache das jetzt. Und naja, dann bin ich zur Polizei, habe ihn angezeigt und habe eine einstweilige Verfügung beantragt. Die haben halt was ich halt für Pflichten dann habe und was er für Pflichten hat, dann gesagt. Und da war für mich eigentlich, yay, ich bin von ihm los, ich trenne mich. Und eigentlich war da eine Trennung. Und dann hat er Einspruch gegen die einstweilige Verfügung erhoben. Und dann habe ich irgendwann einen Brief bekommen, ich glaube, das war dann so nach 2,5 Monaten oder, ja, es müssten 2 Monate gewesen sein, 2,5 ungefähr, knapp. Und dass ich bitte vor Gericht erscheinen soll, weil er Einspruch gegen die einstweilige Verfügung erhoben hat, weil er fand, er war mit den Rechten nicht einverstanden. Weil es ist ja so, wenn er auf einer Party ist und ich komme dahin, muss er gehen. Oder ich gehe einkaufen, wo er einkaufen ist, muss er gehen. Und das hat er halt irgendwie nicht eingesehen, weil warum muss er dann gehen? Weil dann soll ich doch wieder gehen. Er war halt dann so. Und dann war der besagte Termin vor Gericht. Dann haben die, ich war verblüfft, wie das denn abläuft. Ich war ja noch nie vor Gericht und sowas. Und dann nicht wegen sowas, schon gar nicht. Und dann stand an der Tür schon extra ein Polizist für mich, der mich gefragt hat, ob ich Begleitschutz haben möchte zum Gerichtssaal oder ob ich mich traue, alleine zu sitzen. Und ich so, ja, ist er schon da? Und dann hat er gesagt, nein, er ist noch nicht da. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall allein. Und dann stand der Polizist tatsächlich die ganze Zeit neben mir, während wir oben gewartet haben. Er hat natürlich auch auf sich warten lassen, kam dann knapp. Und ich habe versucht, ihn nicht anzuschauen, weil ich wollte ihn einfach nicht anschauen, weil ich Angst hatte, ihn in die Augen zu schauen, weil ja, es ist ja schon ein bisschen Respekt verloren gegangen. Aber wir wurden dann reingerufen, es waren nur wir beide und eben der Richter und der Polizist. Und wir saßen uns dann gegenüber meterweit auseinander über den ganzen Gerichtssaal. Und dann habe ich habe dann aber fehlerhaft irgendwie hochgeguckt. Vielleicht hätte ich es nicht machen sollen, je. Und dann hatte der Blickkontakt gesucht und wir haben uns dann angeschaut. Und ja, und dann war wieder das, ah ja, er ist ja gar nicht so. Das, zack, ich weiß ganz genau, was er getan hat. Und dann einmal angeschaut und dann war schon wieder, ja, der ist ja gar nicht so gewesen und sowas an. Das ist, also ich weiß nicht, Menschen sind komisch
Nee, absolut, absolut.
und weil die Liebe ist ja tatsächlich noch nicht verflogen gewesen, weil ich weiß jetzt nicht, ob man, wenn mein Partner jemanden umbringt, ob man den dann weniger liebt, weil er hat mir ja nichts getan oder so. Deswegen, keine
Das ist
Ahnung.
ein sehr guter Punkt.
Weil man liebt ja den Partner dann trotzdem noch, auch wenn er jemanden ganz, ganz arg wehgetan hat. Ja, und so ist es, glaube ich, auch wenn man selber in der Situation steckt, weil man einfach sich, ja, das war ja gar nicht so schlimm, man schwächt die Situation selber ab und sucht dann auch Fehler bei sich selber oder überlegt nochmal, ah ja, vielleicht habe ich ja eine Mitschuld und sowas. Heute wird mir das nicht mehr passieren,
Ja.
weil sobald ein Finger mir irgendwie krumm genommen wird oder so, keine Ahnung, dann wäre ich weg.
Sehr gut.
Weil das kann, ich habe auf jeden Fall definitiv ganz, ganz viel daraus gelernt, ist sowas, was
Aber hast du
Fehler.
dann das durchgezogen?
Ja, ich habe die einstweilige Verfügung bestehen lassen. Ich habe gesagt, ja, ich möchte das so beibehalten. Und tatsächlich habe ich aber ihm die erste Nachricht wieder geschrieben, weil wir durften ja nicht mehr reden danach. Und ich habe ihm dann die erste Nachricht geschrieben. Ich wie gesagt, Inhalte, keine Ahnung mehr. Wirklich,
Ja,
ich habe
klar.
das wirklich.
Brauchst du nicht.
Und aber ich weiß dennoch, dass es von mir ausging und dann hat er, ja, du darfst mir ja gar nicht schreiben und dann kann ich dir ja nicht antworten, ist ja verboten und dann, ja, bla bla bla, hin und her. Und dann haben wir uns tatsächlich wieder getroffen, aber immer nur auswärts. Immer nur mal so, wir gehen mal auf einen Cocktail, treffen uns mal da, treffen uns mal da. Und er war der Liebste überhaupt, wie als wenn nie was gewesen wäre. Und das war auch das Erscheinungsbild nach außen. Meine Mutter, die konnte ihm das gar nicht zutrauen und sowas. Ach, der ist doch so lieb. Und überall war der war überall beliebt, der hat auch gern geholfen und sowas. Er war auch sozial, aber irgendwas hat den im Kopf, als wir hier uns dauerhaft gesehen haben, hat bei dem irgendeine Synapse durchgeschlagen und dann ist es halt eskaliert, keine Ahnung. Aber wir haben uns dann auswärts getroffen und sind dann irgendwann auf den Punkt gekommen, ja, wie es jetzt weitergehen soll. Und dann habe ich gesagt, wir können es gerne nochmal versuchen. Allerdings möchte ich eine neue Stadt, also eine neue Wohnung eben in der neuen Stadt am besten. Und ich möchte nichts, was in dieser Wohnung ist, mitnehmen. Ich sage, ich will alles, was wir hier haben, alles wegschmeißen. Alle Möbel, egal was es ist. Ich habe gesagt, wir fangen nochmal Grund von vorne an. Dann haben wir dann echt eine schöne Wohnung gefunden, auch gut, ziemlich schnell sogar. Haben uns da, glaube ich, nur drei angeschaut, aber in verschiedenen Städten und haben uns dann überlegt, was am besten ist, weil wir sind beide gependelt. Ich immer nach München und er immer nach Donauwörth. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, ich kann ja von nach mit dem Zug fahren und mit dem ICE und dann bin ich auch schnell da. Und dann haben wir die Wohnung gestrichen, alles haben das schön gemacht und dann hat er ab und zu mal so Spitzen geworfen. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das hier noch oder warum ich das schön mache, weil ich ziehe ja eh bald wieder aus. Und dann ging schon die erste Dings wieder los, wo ich dann gesagt habe, ich so, ey, jetzt mach mal einen Punkt, ganz ehrlich, dann können wir es gleich lassen. Ich sage, weil wenn ich mit so negativen Gedanken rangehe, dann bin ich einfach immer noch festgefahren. Und habe ihm das gesagt, dass ich davon nichts hören will, weil entweder er glaubt jetzt dran oder wir beenden das einfach jetzt gleich, weil dann können wir uns das sparen. Ja, nee, bla, und dann, ja, ging das weiter und haben dann alles nett eingerichtet, war auch alles super wieder und dann war wieder Ruhe, 3 Wochen nach komplett fertig Einzug oder so. Dann hat ihm wieder irgendwas nicht gepasst und dann ist er wieder eskaliert, aber nicht so, dass er mich halt gleich geschlagen hat oder so, sondern erstmal verbal und ich hatte dann tatsächlich noch einige Verletzungen gehabt, auch mit Hämatom am Arm und sowas. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation war, da wann. Oder blauer Rücken. Ich war einmal so doof und habe in der Arbeit sogar mich ausgezogen. Also ich habe nicht nachgedacht, habe mich ausgezogen. Und da war mein kompletter rechter Oberarm war eigentlich kompletter blauer Fleck eigentlich. Der ging über vom Ellenbogen bis zur Schulter.
Hä, was ist da passiert?
Ja, der hat mich halt festgehalten und festgehalten. Keine Ahnung.
Okay, aber also geschlagen ins Gesicht und so weiter, das hat er
Nee,
nicht
das war
gemacht.
nicht, aber
Okay.
halt so sonst körperlich. Es kann auch sein, dass es sich auf mich draufgesetzt hat mit seinen Beinen oder sowas, irgendwas. Irgend sowas,
Also auf
aber
jeden Fall schon körperlich.
ja, also körperlich handgreiflich war er auf jeden Fall. Dann hat meine Chefin aber hinter mir das Büro gehabt und ich ziehe mich aus und sie so, Entschuldigung, aber, und ich so, fuck, ich wollte mich nicht ausziehen, ich sollte mich nicht ausziehen, aber mir ist immer so schnell heiß und deswegen muss ich mich immer so schnell ausziehen. Ja, und dann hat sie mich dann ins Büro gerufen. Ich habe mich natürlich gleich wieder angezogen, weil es war mir ein bisschen unangenehm. Und dann hat sie halt gefragt, was los war. Und sie hat eben gefragt, ob ich Hilfe brauche und sowas. Und ich habe ihr dann halt so ein bisschen offenbart und sowas. Und habe aber gesagt, ja, das ist alles nicht so schlimm und so bla. Und sie hat mich aber ein bisschen unterstützt und war dann irgendwie für mich da. Aber wie gesagt, ich kann echt so vieles nicht mehr genau nachempfinden, weil das will ich auch gar nicht, weil das ist für mich Vergangenheit.
Klar.
Und wir haben aber tatsächlich dann aufgeschrieben, was passiert ist und sowas. Und sie hat auch gesagt, ich soll es bitte mal beim Arzt dokumentieren. Ich habe es auch beim Arzt und meine Freundin hat auch Fotos gemacht. Einfach nur für den Fall der Fälle, dass es so ist. Ja, und was ich noch vergessen habe zu erzählen, ist auch, dass ich die Anzeigen in der Zeit natürlich wieder zurückgezogen habe und die einstweilige Verfügung. Dass natürlich das wieder alles ganz normal ist. Und ich habe aber beim Arzt dann eben das mal dokumentieren lassen. Und bei meiner Freundin eben auf dem PC. Wir haben da echt etliche Fotos gehabt und sowas. Einfach nur, dass es nicht auf meinem Handy ist, weil man weiß ja nie. Mhm. Und er hat auch, als ich einmal die Polizei rufen wollte, hat er mein Handy genommen und hat es dann durch den ganzen Flur geworfen. Das war in sich gedreht. Das war komplett Schrott, Eimer, Müll. Und da was war der genau? Also er ist auf jeden Fall, also er hat mein Handy genommen, weil ich die 112 anrufen wollte und dass ich halt nicht anrufen kann. Ich bin dann halt aus der Wohnung gegangen und bin erstmal losgegangen und bin ins Krankenhaus gelaufen und habe eben im Krankenhaus gesagt, was passiert ist, weil ich war zu dem Zeitpunkt schon in der 11. Woche schwanger.
Shit.
Und er hat mir dann in den Bauch getreten und ich hatte dann Angst, dass irgendwas passiert ist. Und dann bin ich halt dann ins Krankenhaus gelaufen, weil ich hatte kein Telefon und konnte dann nicht einen Krankenwagen holen oder der Polizei oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir das alles dokumentiert und sie hat dann Ultraschall gemacht und hat geschaut und hat gesagt, ja, wo er denn, also man hat gesehen, wo er hingetreten hat. Man hat einen Schuhabdruck gesehen, leicht. Und dann hat sie gesagt, es ist einfach noch, es ist schon Körperverletzung und wenn dem Baby was passiert gewesen wäre,
kurze Pause.
Dann. Ja, kurz.
Okay, also du warst im Krankenhaus.
Genau.
Und da während der Pause hast du gesagt, du wolltest noch eine Info mitteilen.
Ja, und das Schlimme ist halt an der Geschichte ist, dass ich eigentlich mit meiner Freundin telefoniert hatte, während es angefangen hat zu eskalieren. Der hat auch keine Scheu gehabt. Ich habe mit meiner Freundin telefoniert, die war eigentlich am Telefon und hat das ja gehört und sowas, was passiert ist. Und
wusste er oder wusstet ihr, dass du schwanger warst zu der Zeit? Also der wusste schon davon?
Er wusste davon, also wir wussten davon, aber ich habe mich nicht bereit für ein Baby gefühlt. Er wollte aber schon und ich habe aber, ich glaube, ich hatte unterbewusst schon gewusst, worauf ich mich einlasse, wenn ich mit diesem Mann ein Kind bekomme. Ich glaube, nur deshalb wollte ich wirklich dann nicht, weil ich einfach auf mich alleine gestellt bin, schon gefühlt halt im Unterbewusstsein eben, was man halt im Kopf noch nicht so mitbekommen hat. Und ich habe auch alles für die Abtreibung damals getan, also die ganzen pflichtlichen Termine, was man eben machen muss, habe ich getan. Und mein Frauenarzt beim letzten Untersuchung hat er gesagt, so, ich gehe jetzt 2 Wochen in den Urlaub. Das war das Abschlussgespräch. Und dann hat er gesagt, wenn ich wiederkomme, weiß ich, dass du es behältst. Und
echt? Hat er gesagt?
Ja, hat er zu mir gesagt. Und so wie ich aus der Arztpraxis raus bin, habe ich mein Telefon geschnappt, habe meine Mutter angerufen und habe ihr gesagt, ich habe gesagt, ich so, Mama, ich muss mal mit dir reden. Und die so, ja, du bist schwanger. Und ich so, was? Woher weißt du das? Und die so, keine Ahnung, hatte ich im Gefühl. Und ich sag so, das kotzt mich an. Ich sag, wieso müssen Mütter immer alles vorher wissen?
Das stimmt.
Da will man, also wirklich, ich habe ja schon festgestellt, dass Mütter immer recht hatten früher und anscheinend, also nee, nicht anscheinend, aber wirklich. Und dann sagt die mir das. Und aber so völlig aus nichts, wo ich mir denke, ich will mal mit dir reden, einfach nur so, ich kann ja über alles mit dir reden.
Ja.
Und dann sagt die, ich bin schwanger. Und ich so, ja. Und dann habe ich eben gesagt, du wirst Oma. Und dann mein Frauenarzt hat sich natürlich übelst gefreut, weil er macht natürlich die Termine für die Abtreibung, aber er ist kein Fan davon. Aber er kann eben natürlich auch Situationen verstehen, wenn es halt noch zu früh ist oder halt, wenn es die Gegebenheiten nicht geben oder sowas, dann kann er das schon verstehen. Aber er ist halt kein Freund.
Ja, okay.
Ja.
Ja, okay. Und dann ist es dann dieser Vorfall passiert und warst du dann im Krankenhaus?
Ja, genau. Und dann hat sie halt, die Ärztin hat mich dann angeschaut und die hat gesagt, ja, dass das, also dass das Baby noch viel zu weit unten ist, der konnte das noch gar nicht treffen, weil er eben im oberen Bauchraum hat.
Ah.
Und dadurch, dass es ja noch so klein ist, ist es ja eher im Unterleib noch und
Okay.
es breitet sich ja dann aus. Und dann hat sie gesagt, deswegen war da nichts. Wir haben zwar dann trotzdem so Beobachtungen, war ich eine Nacht da. Und am nächsten Morgen kann ich dann wieder gehen und da war aber alles gut, weil es wegen Blutung oder sowas, falls doch noch Fehlgeburt oder so eingeleitet wird, dann nichts. Und sie hat mir dann halt erklärt, also hat mich gefragt, was passiert ist. Ich habe sie dann, also ich habe dann so halbert geschmunzelt. Nee, ich habe halt gesagt, ich so, ja, dass ich irgendwie hingeflogen bin und aber im Eifer des Gefechts halt nicht, wie es halt tatsächlich passiert ist, was wirklich, ob er mich jetzt 5-mal geschlagen hat oder
Ja,
10-mal oder
klar.
sonst was, sondern halt nur ein bisschen abgeschwächt. Und dann hat sie mir erklärt, dass wenn dem Baby was passiert wäre, dass das auch versuchter Mord ist, weil ab der 11. Woche zählen Babys, ich glaube, ab der 11. Woche zählen die als lebensfähig oder als Lebewesen. Und deshalb, ja, und das hat sie mir dann auch eben auch noch gesagt, falls da irgendwas
Okay,
wäre.
krass.
Und wenn was ist, die hat es aufgeschrieben alles und ich brauche auch keine Angst haben, die kann das einfach, also ich kann das dann haben, wenn ich das brauche. Ja, und dann, als ich nach Hause gekommen bin, war Friede, Freude, Eierkuchen wieder. Dann war wieder alles
Ah,
total
shit.
normal. Und da hat sie noch tausendmal entschuldigt und sowas. Und ich habe mir aber selbst schon gedacht, ja, jetzt gucke ich mal. Also ich hatte selber schon so ein innerliches Ding, wo ich immer gedacht habe, naja, dann schauen wir jetzt mal, wie lange das noch ruhig ist. Und es ging immer so weiter und es war wirklich immer so, alle 2 Wochen ist es völlig eskaliert und im 8. Monat, da war ich glaube ich Anfang 8. Monat, da sind wir nochmal umgezogen, weil ich habe zu meinem Vermieter gesagt, wenn die Dachgeschosswohnung frei wird, weil die hat eine Dachterrasse gehabt und ein Zimmer mehr, dann soll er uns Bescheid sagen, dann ziehen wir vom Erdgeschoss eben ins Dachgeschoss. Und dann ist es im Anfang 8. Monat ist es eben passiert, da haben wir noch Umzug gemacht und alles und sind dann hochgezogen in die andere Wohnung, in die größere, haben alles eingerichtet. Aber tatsächlich habe aber für das Kind alles ich gekauft. Der hat keinen Cent in das Kind investiert. Der wollte zwar immer das Kind, aber ich glaube im Nachhinein wollte das Kind, also jetzt nicht, jetzt, also ich habe mir dann kurz danach gedacht, er wollte bestimmt nur das Kind erstmal haben, um zu sagen, dass es nicht seins ist. Weil er hat dann, und ich habe dann gesagt, ich sag, du, wir können auch einen Vaterschaftstest machen, sobald das Kind auf der Welt ist, können wir einen Vaterschaftstest machen, da kannst du das haben. Ich sag, dass es dein Kind ist. Ja, nee, das will ich nicht, soll ja nicht wieder wissen, was du für eine Schlampe bist und sowas. Ich wollte mit meiner
Oh
Hebamme
Mann.
eigentlich sprechen, dass wir gleich einen Vaterschaftstest machen, aber das war ihm so unangenehm. Ja, und dann sind wir halt hochgezogen und haben alles eingerichtet. Und dann, ich glaube, in der Woche, also wo wir fertig waren, hat er
Aber
dann.
Entschuldigung, wenn der Schwangerschaft hat er dich nicht geschlagen.
Nee, das war dann echt eher so verbal so ein bisschen, dass er irgendwie gemotzt hat und immer so Spitzen eher so provozieren. Es war eher so eine provozierte Art und so. Der hat mich nicht nochmal angefasst eigentlich. Es kann sein, dass er mich mal am Handgelenk festgepackt hat oder so, aber jetzt, dass er mir gehauen hat oder so, nicht. Naja, und dann, als wir fertig eingezogen waren, ist es aber dann nochmal eskaliert. Ja, und dann hat er mich tatsächlich also im 8. Monat halt immer noch Anfang die Treppe, ich bin dann die Treppe runtergefallen. Hat nur ein paar Stufen, aber halt schon das oben, das geht's erst, ist es erst ziemlich steil gegangen und dann ging es halt ein bisschen normaler. Und da bin ich dann runtergeflogen, dann war ich ja, dann hatte ich dann Angst um mein Baby, weil ich hatte dann so ein komisches Gefühl im Bauch und dann bin ich habe ich meinen Arzt angerufen, dann bin ich zum Arzt und er hat dann untersucht und hat festgestellt, dass ich Frühwehen habe, schon leichte, also der CTG nennt man das, und dann hat der eben den Venenschreiber angeschlossen und der haben sie festgestellt, dass ich Frühwehen habe und dass ich jetzt Venenhemmer nehmen muss bis zur Entbindung. Ich musste dann Venenhemmer nehmen, dass einfach das jetzt nicht das passiert, weil das noch zu früh war.
Ist es,
Und
weil du runtergefallen bist,
ja,
oder? Okay.
durch die Erschütterung. Und das
Okay.
Komische ist auch, er hat, also klar hat er weniger Platz im 8. Monat, weil das Kind größer ist, aber er hat sich dann immer weniger bewegt. Und dann hatte ich dann irgendwie Sorge auch, weil er hat sich dann nur noch, also er hat sich so dreimal am Tag gemeldet, dann war das, ich zweimal gemeldet, dann auf einmal kommt nur noch einmal am Tag und dann habe ich eine Nacht überhaupt nichts gehört. Sonst hat er wirklich, das Baby hat immer mit dem Fuß gegen den Bauch getreten, kurz vorm Schlafen gehen. Da habe ich die Spieluhr auf den Bauch gelegt und dann hat er nochmal getreten und dann wusste ich, okay, alles klar, jetzt gut. Und dann hat er es aber den nächsten Tag nicht gemacht.
Okay.
Und dann bin ich wieder zum Arzt, da waren dann 3 Wochen eben dazwischen schon und ich war dann erste Woche im 9. Monat, genau. Und dann hat er gesagt, dass das Baby keinen Platz mehr hat und dass wir jetzt einfach die Geburt einleiten, dass ich jetzt bitte heute Abend keine Tabletten mehr nehmen soll und morgen mich ins Krankenhaus einweisen lassen soll und dann schauen wir mal, wie es passiert, wie schnell es geht. Es war dann halt 2,5 Wochen, weil er gesagt hat, er hat auch gedacht, ich habe eine Schwangerschaftsvergiftung, weil ich halt 5 Kilo innerhalb von 2 Tagen zugenommen habe. Das war aber nur Wasser halt in den Beinen und sowas. Ich bin klein und sie wird schwer. Ich habe insgesamt 20 Kilo zugenommen.
Also, das ist schon viel.
Das hat man zwar irgendwie von hinten nicht gesehen, aber hat man halt an die Schenkel gesehen.
Okay.
Und das war halt dann das Wasser in den Beinen und dann hatten wir tatsächlich dann die Einleitung und ich habe dann wie eine Tablette gekriegt und ich habe mich immer gewundert, ja, wann kriege ich meine Tablette in der Nacht? Aber irgendwie habe ich keine gekriegt. Und dann sagte die Hebamme eine halbe Stunde später, ich so, ja, wo ist das? Ich sag, und die so, ja, das habe ich schon reingemacht. Ich so, ach so, das ist keine Tablette zum Schlucken, sondern da kommt unten rein. Ja, Tabletten sind für mich zum Schlucken. Keine Ahnung. Ja, und dann hat es echt nicht lange gedauert. Wir waren dann nachts um 4 und dann ging halt am nächsten Tag um 3 war er da. Und Wehen habe ich aber erst um 2 gekriegt oder so. Ich war 20 Minuten.
Also ging schnell.
Ja, 20 Minuten hat er gebraucht. Tatsächliche Presswehen waren 20 Minuten. Und mein Frauenarzt hat sich im Nachgang beschwert, da hat er gesagt, ja, Dankeschön, wegen dir konnte ich heute mit meinen Kindern nicht Schlitten fahren gehen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass du jetzt so schnell bist. Und ich so, ups, Entschuldigung, war Sonntag, es war tiefster Winter, es war so viel Schnee gelegen, perfekt für Schlitten fahren.
Ja.
Aber naja, ich habe mich halt vorgedrängelt, aber es war ganz schön eigentlich. Ja, den Vater habe ich auch erst um 12 angerufen, der kam um 12 oder so dazu und weil dann ist dann mal was passiert, vorher war ja nichts einfach.
Ja.
Ja, und da war dann alles ganz harmonisch kurzzeitig und wie gesagt, wir sind ja oben auch noch gar nicht so lange eingezogen gewesen. Tatsächlich sind wir eingezogen im Dezember. Im Januar kam der Kleine auf die Welt. Und als wir dann 3 Wochen zu Hause waren, war wieder gedacht, er muss einen Auslöber kriegen, die typischen 3 Wochen. Hätte man echt Punkt auf den Tag immer abzählen können, 21 Tage, okay, wie die Periode neu. Das ist ja der Zyklus, anscheinend ist das sein Zyklus gewesen. Oh, shit, meine Tage hat er dann bekommen. Also er hat seine bekommen, nicht ich meine. Und dann ist er immer völlig dann irgendwie mal wieder ausgeflippt. Und dann hat er mich geschlagen und ich bin durch.
Aber warum jetzt?
Ja, weil er wieder ausgeflippt ist, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat. Falsches Bein aufgestanden. Ich weiß nicht mal den tatsächlichen Grund. Und da hat er mir eine mitgegeben und dann bin ich 30 Zentimeter neben meinem Kind aufgekommen. Und dann habe ich mein Kind angeguckt und dann habe ich mir gedacht, ich so, okay, das war's jetzt. Und dann bin ich aufgestanden, habe mich an den Tisch gesetzt, wortlos. Ich habe kein Wort mehr gesagt, kein Wort habe ich mehr mit ihm gesprochen. Nach vielen etlichen Vorfällen und sowas. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe die Kündigung für die Wohnung geschrieben, gesagt, er soll bitte unterschreiben und er hat unterschrieben, er so, ja, ich tue den einwerfen, hat er mir versprochen, natürlich hat er nicht eingeschmissen, ich habe ihn dann mal gefragt, nach einer Woche, ich sage, und, hast du eingeschmissen, habe beim Vermieter angerufen, hat gesagt, nee, ich habe nichts bekommen, dann denke ich mir, gut, dann schreibe ich nochmal eine, aber es war halt so Monatswechsel.
Nee, aber warte, jetzt bist du jetzt viel zu weit und dann hast du die Kündigung geschrieben und dann bist du dann quasi mit deinem Kind rausgegangen.
Nee, ich habe, die Polizei angerufen und habe gesagt, dass er mich geschlagen hat. Und wenn die Polizei dann kommt, die hat das Recht, ihn 14 Tage aus der gemeinsamen Wohnung rauszuschmeißen. Mhm. Ich habe ihn aus der Wohnung rausschmeißen lassen und er wusste halt nicht wohin. Ich habe dann gesagt, es ist mir scheißegal, das ist dein Problem. Er war dann 14 Tage eben bei seiner Schwester in Ingolstadt, musste halt nach Ingolstadt. Ja, er wollte ja den Brief einwerfen und sowas und das hat er natürlich nicht gemacht. Und dann war er 14 Tage weg und ich habe dann aber, musste ich ja mit ihm die ganze Kündigungsfrist und alles nochmal zusammen wohnen. Ich musste dann, habe dann nochmal eine Kündigung geschrieben und habe sie selber eingeworfen. Zwar dann natürlich hat sich dann unsere Kündigungsfrist um einen Monat verlängert und ich denke mir so, ja, das hat er mit Absicht gemacht. Und ich musste aber dann wieder nach den 14 Tagen mit ihm in der gemeinsamen Wohnung leben.
Damn.
Und ich habe aber schon eine Zeit lang ja also auf dem Sofa geschlafen und er hat im Bett geschlafen und ich habe, so gut es geht, habe ich gesagt, soll der hier nicht reinkommen? Der hat manchmal provokativ, kam er dann rein und sowas. Und hat ein paar Spitzen geworfen, aber ich hatte ein Kind und ich war halt einfach ruhig und habe gesagt, raus. Und der durfte in die Küche, weil die war halt am Wohnzimmer dran. Aber ansonsten sollte er sich drüben aufhalten. Und er kam dann auch öfters mal nicht nach Hause, weil er dann, ich glaube, der war dann irgendwie streichen. Der hatte auch anscheinend dann irgendwann eine Tuss am Start, so mal nebenbei. Wo ich mir dann gedacht, also es hat sich im Nachhinein rausgestellt, da hat es mich gar nicht mehr getroffen. Es war mir Bums. Ich war einfach froh, dass ich den los bin. Und dann sind wir dann irgendwann nach den 3 Monaten sind wir ausgezogen. Und beim Umzug gab es dann nochmal richtig Stress, weil da war es eine Diskussion, ja, das habe ich bezahlt, das habe ich
Na
bezahlt.
ja.
Und dann habe ich eben gesagt, ja, ich so, sorry, ich sage, das ist mein Schrank, ich sage, der kommt in meinen Transporter. Und dann hat er den eiskalt einfach auf offener Straße zusammengetreten. Und dann hat er gesagt, hier kannst du mal sehen, was deine ist. Und dann halt solche Sachen hat er dann immer gemacht.
Fuck.
Hat erst vorher Hilfe angeboten, dass er mir hilft, weil ich habe meinen Umzug mit meinem Bruder allein gemacht und meine Mom kam auch und hat halt dann auf den Kleinen aufgepasst. Und ja, und dann ist es nochmal eskaliert und dann habe ich ihn dann weggeschickt und dann habe gesagt, ich mache das alleine und mein Vermieter, alter Vermieter, hat das auch noch mitbekommen und hat dann gesagt, du mach dir keine Sorgen, das ist nur noch dein Tisch und das andere, das fahre ich dir morgen Vormittag einfach vorbei. Jetzt machst du erstmal in Ruhe das und ich fahre das einfach morgen mit dem Anhänger. Wir brauchen den Scheiß-Transporter von ihm nicht mehr. Und dann haben wir das gemacht. Wir waren dann auch noch in Kontakt mit dem alten Vermieter und sowas. Der hat auch gefragt, wie es mir geht und sowas, ob das passt, weil der hat da ja von nichts mitbekommen und glaube ich, hat sich ein bisschen schuldig gefühlt. Er hat auch dem Kleinen was geschenkt zur Geburt und sowas. Es war echt total süß. Und ich bin dann hier eingezogen. Ich weiß es noch ganz genau, es war Juni 2013. Das war der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Als ich hier drin war,
Verdient.
ja, ich bin hier zur Tür rein und ich denke mir so, da ist ja keiner. Ich habe echt, also der war keine Traurigkeit. Ich habe den Mann nicht eine
Freut mich.
einzigste Träne nachgeweint, nicht einmal, dass ich drüber nachgedacht hätte. Och, was hätte werden können? Weil der ist mir von dem Tag an, ist der mir sowas von scheißegal geworden.
Gott sei
Einfach, ich bin
Dank.
dem gegenüber gleichgültig geworden. Der trifft mich keineswegs mehr vom Gefühl her. Aber der einzigste wunde Punkt, den ich habe, ist eben mein Sohn. Und den hat er am Anfang halt auch ganz oft ausgenutzt. Wir sind jetzt seit 7 Jahren getrennt. Wir können seit einem Jahr gescheit, also was heißt gescheit, wir sprechen, wenn es um das Kind geht, so ein bisschen was und ab und zu halt auch so, schreibt man mal nette Nachrichten. Aber jetzt so, dass wir Freunde sind und dass wir was unternehmen, no way, niemals mehr. Ich habe das 3 Jahre lang, nachdem wir uns schon getrennt hatten, versucht, mit ihm normale Bindungen aufzubauen, einfach gegenüber dem Kind, weil ich will dem, ich wär, will, bin nicht so eine Frau und nehme das Kind als Druckmittel. Und trage die Sachen auf dem Kind aus. Das Kind kann nichts dafür, wenn die Eltern Differenzen haben oder sonst irgendwas, weil das hat das Kind nicht verdient. Das Kind ist ganz unschuldig an irgendwas. Und die Menschen also sollten das miteinander klären, die Elternpaare, oder die sollten so weit erwachsen sein, dass die miteinander reden, anstatt vor dem Kind schlecht über den anderen, weil das bringt nichts. Und man sollte halt versuchen, so eine normale Bindung zu aufbauen. Ich habe ihm auch angeboten, ich habe gesagt, er kann ihn immer ins Bett bringen, er kann auch gerne mal vorbeikommen am Abend und sowas und habe ihm die Chance gelassen, einfach nur, weil das ist mein Revier hier, da bin ich wie ein Hund, bin aber eigentlich eine Katze. Nee, und dann verteidige ich mein Zuhause und er hat hier nicht das Recht, mir gegenüber irgendwie abfällig zu werden oder mir irgendwelche Sachen vorzuwerfen oder mich zu beleidigen oder irgendwas dergleichen. Weil das ist mein Zuhause, das ist mein Ruhepol. Ich bin hier zu Hause mit dem Kleinen und ich möchte hier keine Aggression in meiner Wohnung haben, weil ja. das ist ein kleines Kind und das muss sowas einfach nicht sehen oder muss irgend sowas mitbekommen, weil die haben das nicht verdient, dass man sowas auf den Rücken der Kinder austrägt, weil die Kinder wissen ganz genau, wer gut und wer schlecht ist. Jetzt haben die im Gefühl, wenn ich über jemanden hetze, das bringt mir gar nichts, wenn ich über den Partner schlecht oder über den Vater schlecht hetze, vor dem Kind oder eben, weil das Kind wendet sich nicht irgendwann, also es wendet sich irgendwann von demjenigen ab, der hetzt und nicht über den gehetzt wird.
Guter Punkt.
Weil die Kinder merken das einfach, weil wenn ich immer schlecht vom Vater rede und er sieht immer das Gute, weil der ist echt ein toller Vater zu ihm, der Kleine liebt ihn abgöttisch, der holt ihn alle 14 Tage seinen Pflichtdings, was er holen muss, er wohnt aber auch jetzt in einer anderen Stadt wieder und muss halt auch Schicht arbeiten, deswegen kann ich es auch verstehen. Aber er macht dann halt an den Wochenenden was. Und wenn er halt Urlaub hat oder so, dann nimmt er ihn dann auch. Es klappt mittlerweile. Da gab es halt auch eben jahrelang zu tun. Man glaubt gar nicht, wie lang sich die Geschichte hinzieht. Eigentlich zieht sich die Geschichte schon seit 17 Jahren mit ihm hin.
Ja.
Weil wir sind 7 Jahre getrennt und 10 Jahre waren wir zusammen fast.
Das ist krass. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass du da nicht mehr in der Beziehung bist und dass du jetzt auch ein eigenes, selbstständiges, schönes Leben hast. Eine Geschichte wolltest du mir noch erzählen, das war noch, wie man vielleicht merkt, weil du ja jetzt in diesem Podcast bist, chillst du ja auch.
Ja, genau.
Er wollte mal irgendwie verpetzen, oder?
Ja. Es war der Fall, er hat immer versucht, mich zu erpressen und er wusste auch genau, dass der einzigste wunde Punkt der Kleine ist. Und eben, wir haben zusammen mal gechillt immer und haben auch andere Sachen mal ausprobiert, eben wo wir noch zu Hause gewohnt haben in unserer Heimatstadt. Und als wir hergezogen sind, haben wir gesagt, nee, wir wollen nur noch rauchen und sonst nichts weiter. Besser für die Gesundheit.
Auf jeden Fall.
Und passt in den Alltag und ist eben für mich keine Droge, sondern es ist für mich ein Genussmittel.
Absolut.
Auch irgendwie ein bisschen Ruhepol, keine Ahnung. Das macht mich innerlich entspannt und es hat mir so viel irgendwie Entspannung gegeben, ihm gegenüber ruhig zu bleiben, weil der hat mich wirklich bombardiert mit Nachrichten. Der Terror hat ja nicht aufgehört, nur weil wir nicht mehr zusammen waren. Aber er hat ihn halt dann so betrieben, halt per Nachricht gestalkt. Also der kam schon noch hier auch zu Hause vorbeigefahren und sowas und hat irgendwelche Sachen gesagt. Wenn ich nachts online war, zufällig hat er meine Zeit gesehen, 3 Uhr online, an einem kindfreien Wochenende. Ja, du Schlampe, machst wieder unten ohne Party. Und da kam ein Text aus dem Nichts gegriffen, einfach nur, weil ich bei WhatsApp online war. Ich glaube, ich könnte ein Buch schreiben. Ich könnte auch 5 Stunden über die Geschichte erzählen und man wird mich für, also ich glaube, man wird denken, ich bin ein bisschen verrückt. Manchmal denke ich das auch, wenn ich es erzähle, weil es einfach so abgefahren ist und wie narzisstisch, was für ein narzisstisches Verhalten das ist und wie sie versuchen, irgendwie dem anderen trotzdem noch weh zu tun, weil sie verloren haben. Weil der hat einfach, ich weiß, dass der mich geliebt hat. Der hat immer gesagt, ja, weil alle haben sich beschwert, dass ich zu jung bin und sowas, aber er hat immer gesagt, es ist mir egal, die ist cool. Und ich weiß auch, dass der gut war mir gegenüber und ohne ihn hätte ich auch nicht rüberziehen können, weil das hätte ich mir nicht leisten können, also hierher und sowas, den ganzen Umzug und sowas. Ja, und aber dieses Krankhafte, ich glaube, er kriegt das ja nicht mal mit. Ich habe auch gesagt, ich habe manchmal zu ihm gesagt, dass er schizophren ist, weil halt dieses ständige Wandel einfach und dann halt aus dem Nichts gegriffen kam ein Text und das Krasse war, meine Freunde kennen das aus Erzählung. Und dann guckt mich ein Freund von mir an und sagt, was ist los mit dir? Deine Laune ist total im Keller auf einmal. Ich so, nee, ist nix. Der so, ich sehe das, was nicht ist. Weil du warst gerade, yay! Und dann auf einmal, war still. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich so, ich habe keine Ahnung. Ich sage, ich lese es jetzt einfach mal vor. Und ich habe keine Ahnung, was er jetzt will. Und dann habe ich einfach mal dieses Nonsensgelaber mal vorgelesen mit den Du, ja, du, du Schlampe, machst wieder unten ohne Party, lässt dich wieder von jedem auf Crystal Meth ficken und lauter so wirklich Beleidigung bis aufs Tiefste.
Krass.
Aber ich weiß, dass ich keine Schlampe bin, deswegen, der trifft mich mit sowas einfach nicht. Weil ich weiß, dass es nicht so ist. Und dann sagt mein Kumpel, sagt das so zu mir, der hat gesagt, geh einfach nicht mehr drauf ein.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, ab dem Zeitpunkt war wirklich so, ja, weißt du was, ich mache jetzt meine WhatsApp-Zeit aus, habe meine WhatsApp-Zeit ausgestellt, ist mir doch Bums, wann wer online ist, das kann mir egal sein, weil diese Information bringt mir gar nichts. Entweder man liest es oder nicht, fertig. Und dann habe ich die Zeit ausgemacht und das hat ihn auch wieder gleich angekotzt, aber es war mir Bums, der hat dann einfach mir noch 2, 3 Nachrichten geschrieben. Und ab diesem Zeitpunkt sind aber dann schon 3 Jahre lang, also nee, das 2 Jahre, glaube ich, das hat dann schon 2 Jahre lang war das dann so tatsächlich, wo ich dann wirklich den kleinen Funken, wann dann kommt irgendwas, oder er sagt mir irgendwas nicht, oder also der Kleine und sagt mir irgendwas nicht, dann, bam, bin ich wieder auf 180 gewesen. Und dann bin ich wieder drauf eingegangen. Und dann habe ich wirklich, bin ich einfach null mehr drauf eingegangen. Mhm. Ich habe gesagt, gib mir die notwendigen Informationen, wenn ich die nicht bekomme und bekomme andere, ignorieren. Und das habe ich einfach tuschelt durchgezogen. Und dann hat er festgestellt, ah shit, jetzt komme ich so nicht mehr weiter mit Nachrichten und sowas. Und dann habe ich ihn halt versucht, mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Dann hat er gesagt, ja, ich erzähle ihm im Jugendamt, dass du Drogenjunkie bist und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ist so gut. Ja, mach das. Wenn es dir damit besser geht, mach das. Und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich mir meine letzte Tüte angezündet, habe mir gedacht, ich tue es für was Gutes. Und weil ich rauche unglaublich gern, weil es einfach, mein Alltag ist hart und es ist anstrengend allein mit Kind und Arbeiten. Und das bringt mich auf Entspannung und bringt mich einfach ein bisschen runter, dass ich entspannt bin. Und dann habe ich mir meine letzte Tüte angezündet und habe mir gedacht, ab da rauche ich nicht mehr. Dann habe ich mir Drogentest besorgt.
Wie lange hast du Pause gemacht?
Drei Monate.
Oh, okay.
Weil ich habe ja regelmäßig Tests gemacht, habe geguckt, okay, voll THC angeschlagen, natürlich, okay. Auf höchste Ebene. Und das dauert halt ein bisschen, ehe es raus ist, weil wenn man regelmäßig raucht, ist es auch, dauert das Abbauen halt auch ein bisschen länger. Und es waren tatsächlich, das war ein Punkt auf den Tag, genau 3 Monate, wo kein THC mehr im Urin war. Habe ich mir gedacht, gehe ich zum Jugendamt und habe mir gedacht, ja gut, dann zeige ich mal, was für ein Drogenjunkie ich bin. Und dann bin ich zum Jugendamt und die haben so Sozialarbeiter, da kann man erstmal, bevor man vor Gericht geht, kann man erstmal zu denen gehen. Dann führen die ein klärendes Gespräch mit jedem Einzelnen und dann versuchen sie eins zusammenzumachen, wenn man das dann tatsächlich will. Die machen so ein paar Regeln oder schreiben das auf, was halt gar nicht geht und sowas und woran er sich halten muss oder ich mich halten muss und sonst irgendwas. Und daran sollte man sich dann halten, weil wenn man sich daran nicht hält, dann muss man vor Gericht ziehen. Und dann bin ich zu ihr und habe ihr dann die ganze Geschichte erzählt und sie wollte halt dann wissen, wie er darauf kommt und habe mir mal von unserer Vergangenheit ein bisschen erzählt und dass wir halt hierher gezogen sind, neues Leben, bla, blub. Und ja, und dann habe ich gesagt, ich möchte gern einen Drogentest machen, weil ich möchte nicht, dass er mir sowas vorwirft, weil das einfach ein schlechtes Bild auf mich wirft, weil wenn jemand sagt, ah, Drogenabhängige, haben immer sofort Leute ein schlechtes Bild, aber die hinterfragen nicht, ja, wie Droge. Und für mich ist Cannabis einfach keine Droge, das ist einfach für mich zum Entspannen. Mhm. Wie andere ihre Schlaftabletten nehmen, weil sie nicht schlafen können, rauche ich halt, um zu entspannen.
Besser.
Ja, viel besser. Es ist pflanzlich und es gibt für jede Krankheit ein Kraut, sagt man so schön. Und es ist weitaus weniger schädlich, weil keine Chemie da drin ist. Hat sie dann gesagt, dann, wenn das so ist, dann können sie es gern machen. Allerdings muss er dann auch einen machen. Und wenn er es natürlich nicht, wenn er sich weigert, dann muss aber vor Gericht und der meistens ja vor Gericht verliert, muss auch die Kosten tragen. Mhm. Er hat dann einen netten Brief gekriegt eben und hat gesagt, dass er das machen muss. Ich habe aber bis dato noch keinen Test gemacht. Sie wollte erstmal natürlich ein Gespräch, seine Meinung, warum er das sagt und wie er darauf kommt und sonst was. Da hat er aber irgendwie schon die Hosen voll gehabt. Da hat er nicht geantwortet.
Sehr gut.
Da hat er nicht geantwortet. Und dann hat sie mich halt angerufen und gesagt, ja, ich erreiche ihn nicht, sind Sie sicher, richtige E-Mail-Adresse? Und ich so, ja, bis dato. Ich sag, sollte eigentlich schon sein. Ja, und dann hat sie gesagt, okay, dann schreibe ich jetzt nochmal postalisch einen Brief. Und dann ist der Brief aber auch nicht angekommen, weil der ist in der Zeit auch umgezogen und hat mir auch nichts gesagt, wo seine neue, also eine neue Stadt auch, und hat mir aber auch nichts gesagt. Und natürlich kam der Brief dann auch nicht an. Und dann habe ich ihm dann geschrieben, ich sehe, ja du, es wäre nett, wenn du bitte mal auf die Frau vom Jugendamt antwortest, weil ansonsten müssen wir das dann vor Gericht machen. Na, wie kommst du da drauf? Und dann hat er dann rumgejammert und dann habe ich mir gedacht, tüttüm, erwischt. Und dann habe ich mir gedacht, du rauchst selber noch. Also er hat halt versucht. Und dann hat er da einen Dämpfer gekriegt und dann hat der echt, der war der Handzahmer und dann hat es funktioniert. Weil der kam ja auch immer regelmäßig zu spät und solche Sachen und dann hat das auch wieder funktioniert.
Sehr gut.
Weil ich habe ihm dann dreimal so einen Dämpfer gegeben, auch zweimal mit dem Anwalt. Aber tatsächlich hat er immer nur einen Dämpfer gekriegt, weil er das gebraucht hat, weil ich einfach ihm gezeigt habe, dass er das nicht, dass er mich nicht mehr in der Hand hat. Weil er hat damals gesagt, als ich ausgezogen bin, hat er gesagt, wenn ich dich körperlich nicht fertig machen kann, dann mache ich dich psychisch fertig.
Mhm.
Und dann habe ich immer gesagt, ich so, na, das schaffst du nicht. Und er hat mittlerweile auch festgestellt, dass ich ja eine gute Wahl war früher, aber es ist mir echt Jacke wie Hose. Der Kleine kam auch schon auf den Gedanken, hat gesagt, ja du und der Papa wieder. Und ich habe gesagt, also ich konnte das dann leider nicht verdecken. Ich bin dann, das war im Bett und ich musste mich dann hinsetzen und ich so, was? Auf gar keinen Fall. Ich sag, Mama und Papa, never ever. Ich habe gesagt, schlag dir das aus dem Kopf. Ich habe gesagt, man ist nicht umsonst. Ich sage, wir sind nicht umsonst gegangen. Ich habe gesagt, das wird nie wieder passieren.
Mhm.
Aber der Kleine, der versteht das schon und ich habe ihm auch erklärt, manchmal ist es halt so, man entwickelt sich, der andere in die Richtung, der andere in die und dann versteht man sich nicht mehr. Ich sage, dann hat man Streitereien, ich sage, und dann ist es einfach besser, wenn man sich trennt, damit man danach noch miteinander sprechen kann. Die Schiene habe ich auch wirklich versucht, ihm immer beizubringen, dass man ihn für nichts verantwortlich machen kann, also weil er ist dann unbeteiligt und sagt, dass man halt dass die Erwachsenen miteinander reden können und sowas. Und der hat mich auch noch nie streiten sehen. Ich hatte auch schon wieder einen Partner für 4 Jahre, der kannte den Kleinen von 2 bis 6, der hat auch der Kleine hat ihn geliebt und er hat ihn immer als Bonus gesehen. Und ich habe auch immer gesagt, ich sage nicht Stiefvater oder Stiefmutter, weil es klingt immer negativ, ist immer negativ behaftet. Und ich sage dann immer, ich sage, du hast es halt so, ich sage, du hast halt dann, wenn dann einen Bonusmama und einen Bonuspapa, ich sage, du hast halt dann einfach jemanden zusätzlich, ich sage, ein Bonus ist immer was zusätzlich, ist immer was, weil man was gut gemacht hat oder weil ein Bonus ist halt immer eine Belohnung für irgendwas.
Das stimmt, eine schöne Bezeichnung auf jeden
Fall. Und außerdem, Kinder können sich das ja auch zunutze machen, wenn sie zu allen Vieren nett sind, kriegt sie von allen Vieren was.
Das stimmt.
Sein Vater hatte auch wieder eine Beziehung. Tatsächlich standen die auch kurz vor der Hochzeit. Die haben ein Haus gekauft schon, die sind da eingezogen, die haben da schon echt schön gemacht. Der Kleine hat sich gefreut, dass er ein Baumhaus bekommt, hat alles für das Baumhaus bekommen, es war schon halb fertig. Dann hat die Frau von heute auf morgen alle Sachen ins Auto gepackt, hat gesagt, den Rest kannst du behalten. Und er wollte nur, ja, kannst du das machen, wenn der Kleine weg ist? Und dann, weil er bis da gerade dort war, und da hat sie gesagt, nee, ist in ihr Auto eingestiegen und war weg. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es nicht verdient hätte, dass man so eiskalt mit ihm umgeht und von heute auf morgen einfach so eine Arschlochnummer durchzieht. Aber ja, es ist jetzt schon eine Schippe drüber, weil die standen vor einer Hochzeit und haben ein Haus gekauft. Das ist dann schon ein bisschen, wenn sie dann wortlos abhaut und aber seit dem Zeitpunkt, seitdem die sich getrennt haben, weil die kam auch mit einem Anwalt und wollte noch Geld für irgendwas und hat nichts gemacht in der Trennung. Der hat das Haus allein verkauft, hat komplett alles ausgeräumt und alles hat das halt alles halt wieder weggetan und sowas. Und der Kleine war so traurig, der hat bitterböse geweint, weil er ja sein Baumhaus nicht bekommt. Und ich wusste ja nichts und zu Anfang und habe das nur an seinem Weinen. Ich so, ja, was ist los mit dir? Mein Baumhaus ist weg. Und dann habe ich seinen Vater gefragt und dann hat er mir das erzählt, was passiert ist und hat ganz normal mit mir gesprochen und so Sachen. Und seit dem Zeitpunkt klappt das echt, dass wir miteinander sprechen können. Ich kann auch wirklich mal ein Wochenende tauschen. Das gab es vorher nicht. Mhm. Sonst musste ich immer, ich durfte nie tauschen. Er hat einfach gesagt, er ist im Urlaub, er kann da jetzt nicht, er ist dann nicht da. Und die ganzen Schließtage vom Kindergarten und sowas, die habe immer alles alleine ich gemacht. Also so Urlaub für mich habe ich seit 7 Jahren tatsächlich nicht gehabt, weil meistens, wenn ich dann, ich habe 2-mal im Jahr eine Woche Kind frei, da ist aber einmal bei der Oma und einmal meistens beim Vater, aber sonst ist der Kleine eigentlich immer bei mir und da muss ich dann auch noch arbeiten, da habe ich nicht zufällig Urlaub. Ja, aber jetzt mittlerweile kann ich mit ihm sprechen. Ich hatte dieses Jahr leider, also das ist leider, ich hatte dieses Jahr einen Urlaub geplant, auch an Nichtschließtagen, wo Schule ist, wo er sich drum kümmern muss, dass er in die Schule kommt, einfach nur, weil ich mir gedacht habe, das will ich jetzt mal und ich guck mal, ob ich das mal machen kann. Es war eigentlich auch ein Test von mir, ob er wirklich so nett sein kann schon. Mhm. Und hat er gesagt, ja, das ist kein Problem, dann mache ich da Urlaub. Und er hat danach festgestellt, das ist aber Schule. Ich so, ja, dein Problem. Und dann hat er tatsächlich Urlaub genommen und dann kam Corona. Ah, okay, leider. Schade. Aber ich habe mir das für nächstes Jahr aufgespart. Ich habe dann gesagt, ich mache dann nächstes Jahr 2 Wochen. Ja, und seitdem, also es hat vielleicht auch was Gutes, weil ich habe dann meine Spitze zu ihm geworfen, weil ich hätte den ausnehmen können wie eine Weihnachtsgans, aber ich wollte von dem keinen Cent für irgendwas, weil ich will dem nichts schuldig sein und ich will dem nichts zusätzlich. Der soll seinen Pflichtunterhalt bezahlen, so wie es halt, wie man es sich gehört, aber ich will von dem keine zusätzlichen Almosen, ich komme gut alleine klar. Und
ich gut.
Weil ich will wirklich, ich möchte einfach auf den keineswegs angewiesen sein halt. Ja. Jetzt mit dem Tauschen ist, kann man als angewiesen sehen, aber
ja, das aber ist das eher ist so,
genau, es ist was anderes. Und meine Freundin fragt immer noch, also es ist mittlerweile schon ein Jahr, was wir normal sprechen und er mir zuhört. Der hat mich ja sonst ignoriert, wenn ich was gesagt habe. Und dann sagt meine Freundin, ja und mit ihm noch alles gut? Und ich so, ja noch, ich schreibe immer noch, also ich schreibe immer noch nach einem Jahr, noch ist alles gut. Weil ich weiß nicht, also ich habe da schon ein bisschen Bammel, aber ich habe dann irgendwann mal zu ihm gesagt, ich so, dann kannst du echt froh sein, da hast du, kannst du dich echt glücklich schätzen mit mir. Und da hat er gesagt, ja, das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Weil ich ihm hätte wirklich ausnehmen können, schon allein mit Kind. Aber das mache ich nicht, weil ich bin kein Arsch. Er soll seine Sachen machen, seine Pflichtsachen und soll gut zu dem Kleinen sein. Und der Kleine liebt seinen Vater. Und ich bin froh, dass es mittlerweile so ein normales Reden ist.
Ja.
Ja, und deswegen, und ich lasse es mal so bei, mal gucken.
Ja, auf jeden Fall freut mich, dass es jetzt noch so ist und ich hoffe, dass es weiterhin so geht. Und wir kommen jetzt langsam auch zu Ende. Und am Ende jeder Episode gibt es ja diese 5 Kanner-Fragen. Und diese 5 Kanner-Fragen sind alle gleich für die Gäste. Die erste Frage ist, wie alt und wo warst du, als du das erste Mal gekifft hast?
Ich war 13 und das war die schlimmste Bon meines Lebens, weil 2 Freunde von mir haben sich einen Scherz erlaubt und haben sich gedacht, hey, wir ziehen das mal hoch und ich kick. Und irgendwie hatte ich echt viel Zug drauf und habe alles leer gezogen und die so, wow. Und dann habe ich einen Hustanfall hoch 10 gehabt. Aber es hat mich nicht davon abgehalten. Ich habe nur dann Joints eher geraucht.
Also es hat dir gefallen?
Ja,
es hat,
okay. Also im Nachgang dann schon, aber es, ich rauche eher Tüten als, okay. Es ist viel angenehmer.
Zweite Frage, was war deine letzte Munchies, was du zum Fressfleisch gegessen hast?
Oh,
das letzte Mal.
Die waren lecker, die waren, das waren Vollkornchips aus Kanada mit Käsegeschmack. Die waren richtig lecker.
Okay, das ist schon nicht üblich. Dritte Frage. Wenn du mit jemandem smoken könntest, egal mit wem, jetzt tot oder lebend, mit wem wäre das?
Ich hätte gern mal mit meinem Vater geraucht, weil mein Vater hat heimlich auch geraucht, aber nur ab und zu. Das hat mir sein bester Freund erzählt, weil ich auf der Beerdigung meines Vaters einen Joint geraucht habe. Und dann hat er gesagt, ach, dein Vater, der hätte jetzt auch mitgemacht. Und ich so, was?
Ah, schade, okay. Vierte Frage: Was machst du am liebsten, wenn du high bist?
Sex.
Okay, das ist eine Ansage. Fünfte Frage: Welche Emojis würdest du jetzt benutzen, um den High zu beschreiben?
Ich glaube, ich würde den Smiley mit dem Safferfaden nehmen.
Okay. Vielen Dank. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich weiß, also ich hoffe, das war in Ordnung für dich, dass du das.
Natürlich.
Und genau. Dann vielen Dank.
Danke auch. Und das Gute ist, dass der mich einfach emotional nicht mehr trifft. Deswegen kann man über solche Sachen sprechen. Und ja, und ich glaube, es gibt echt viele, die einfach Scheu haben, darüber zu sprechen. Deswegen glaube ich, ist es auch echt mal Not, sowas zu sagen, auch wie es einen empfindet. Weil ich habe tatsächlich auch eine Freundin, der es auch so ging. Und sie kann nur betrunken darüber reden. Aber ich habe auch gesagt, dass sie sich nicht schämen muss. Und ich glaube jetzt, sie kommt auch immer mehr an den Punkt. Aber sie hat gesagt, ich glaube, ich brauche eine Therapie. Und da habe ich gesagt, ja, mach das. Ich habe gesagt, wenn du das brauchst, mach das, weil es hilft einem. Und mein Therapiezentrum war eben mein Sohn. Ich hätte sonst garantiert auch irgendwie psychologische Hilfe gesucht oder so. Da wäre nicht so stark gewesen. Ich musste ja stark für zwei sein, deswegen. Und sie kommt aber auch immer mehr, und dass sie sich, also dass sie mehr offen darüber redet. Das letzte Mal war sie sogar nur angetrunken, als sie angefangen hat, darüber zu sprechen. Das ist schon mal ein Fortschritt im Gegensatz zu, ich kann nur betrunken darüber reden.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist
Aber ich.
deswegen will ich auch diese Geschichte auch mit den Zuhörern teilen, eben genauso mit der Episode Cannabis bei Depression oder so, dass einfach mal drüber sprich, dass
Ja.
man auch weiß, okay, man kann einfach erstmal drüber reden, so.
Ja, weil es ist auch wichtig, darüber zu reden, weil es gibt viele, die einfach Scheu haben, darüber zu sprechen, weil sie denken, ja, mir passiert sowas nicht oder sonst irgendwas, und die schämen sich. Und das muss nicht sein, weil man hat nichts falsch gemacht. Man
Ja.
musste aber das Beste aus der Situation machen oder versuchen, aus der Situation rauszukommen. Wenn es halt eine Therapie hilft, dann soll man das machen. Aber
Ja.
es das heißt nicht, dass man falsch ist eben.
Vielen Dank. Bis zum
Danke.
nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.